Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und heute zu Gast der liebe David Pine-Survey. Wie geht's dir? Guten Abend.
Servus, freut mich, dass wir es geschafft haben, uns nochmal zusammenzusetzen.
Nochmal ist das Stichwort. Wir haben nämlich schon anderthalb Stunden gequatscht beim letzten Mal und da hat uns die Skype-Aufnahme einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und du bist wieder mit Bier am Start und ich mit meinem Wasser hier.
Natürlich, du, ich muss dir die Stimmbänder irgendwie üben.
Ja, das ist hervorragend. Das gute Rülpswasser, ich trinke auch einen Schluck. Also wir hatten tatsächlich schon eine komplette Aufnahme schon mal aufgenommen und wie es manchmal so ist mit der Technik, hat die uns im Stich gelassen. Aber jetzt haben wir Backup auf Backup auf Backup und heute wird es klappen. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Schön, dass es auch nochmal klappt, weil es ist ja bei Absprachen immer so, oder wenn man miteinander Absprachen macht, dass mal klappt das nicht. Und wir haben letzten Endes schon seit Dezember letzten Jahres gesprochen, dass wir das mal machen. Und deswegen umso froher, dass es jetzt klappt. unsere letzte Aufnahme war am 17. März, also am St. Patrick's Day. Das war aber nicht die Ausrede, warum Piney da was getrunken hat, sondern das war Zufall. Und ich sage das deswegen, weil wir ja seit letztem Jahr auch keine Aufnahme mehr großartig veröffentlicht haben. Und das möchte ich gleich vorausstellen. Also wir sind gerade in einer Phase, es gibt die Russen unter Putin haben einen Angriffskrieg, eine Invasion gegen die Ukraine geführt und da sind wir gerade mittendrin. Und ich wollte es schon mal vorwegschicken, dass wir das im Podcast nicht in der Tiefe besprechen. Dafür sind andere Podcasts da, die auch besser informieren. Die Meinung, die wir dazu haben oder die ich dazu habe, habt ihr schon gehört. Ne? Wenn ich sage, es ist ein Angriffskrieg, dann ist da relativ klar, worum es geht. Mein Aufruf ist, wenn ihr unterstützen wollt, macht das mit Bedacht. Versucht zu spenden, wo ihr wisst, dass es vernünftig ankommt. Nutzt Apps wie zum Beispiel, was geht wo. Da kann man einstellen oder kann man tatsächlich auch sehen, was tatsächlich gebraucht wird, wenn ihr was spenden wollt. Und unterstützt da, wie es geht. Verfallt nicht in Hass, ist mir ganz wichtig. Ja, Russland führt einen Angriffskrieg, das heißt aber nicht, dass alle Russen dafür sind. Also behaltet das immer im Kopf und geht dann mit der entsprechenden Weitsicht durch die Welt. Und das soll es von mir auch gewesen sein zu dem Thema. Es wird uns eh begleiten, weil wir gleich im Anschluss über die IWA sprechen, die Peine besucht hat, wo ich dieses Jahr ja nicht war. Und das Thema trotzdem natürlich mitgeschwungen hat. Also es war tatsächlich einfach ein Thema. So, jetzt habe ich relativ lange eingeleitet.
Ja, du hast relativ lang eingeleitet, aber ich werde jetzt noch schnell einhaken, weil du wegen Hilfsprojekten etc. Was angesprochen hast.
Immer gerne.
Da würde ich auf Tactical Trim verweisen. Die sind im Moment mit einer ziemlich genialen Aktion unterwegs, in Kooperation mit den staatlichen Stellen, sowohl von Polen als auch der Ukraine. Die sammeln Hilfsgüter. Alles, was man sich nur irgendwie vorstellen kann, kann man alles auf ihrer Homepage finden. Die gehen zwar sogar so weit, dass man sie anschreibt und die lassen das per Post abholen. Das heißt, man braucht das jetzt auch gar nicht irgendwie auf eigene Kosten irgendwo hinschicken. Also das läuft alles über ihr System. Kann ich jedem nur ans Herz legen, der in der Hinsicht irgendwas in die Hand nehmen will. Und
das ist ein ganz super Tipp. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe tatsächlich das Gefühl, im Moment ist sehr viel Unterstützung unterwegs und die läuft teilweise, ich will gar nicht sagen unkoordiniert ab, aber bei der Übergabe wird es dann oftmals unkoordiniert und deswegen umso besser, wenn es dann ein paar Sachen gibt. Ich werde das auch in den Shownotes entsprechend dann nochmal auf Tactical Trim verweisen, weil das ist eine ganz schöne Sache, die uns Gearheads dann auch zusammenhält. Ne? Man kennt Tactical Trim, das ist ein Anbieter für zum Beispiel Cordura, verschiedene Sachen, Nähzubehör, Ausrüstung, also was man da braucht, da gibt es wirklich tolle Sachen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die App, von der ich gesprochen habe, ist zumindest für Deutschland, die heißt Was Wohin und da kann man eben einstellen und da kann man sehen, was tatsächlich fehlt, sodass man nicht die alten Klamotten aussondern muss, die vielleicht noch gut sind, aber die gar nicht benötigt werden, sondern dann kann man tatsächlich sehen, was
gebraucht wird. Ja, das ist meistens immer das größte Problem, dass manche Leute das dann halt da wirklich zum Ausmisten verwenden und dann kommen Sachen, die kein Schwein braucht, wenn ich jetzt einmal das Wort verwenden darf.
Ja, immer. Ne? Wir sind explicit, ja. Also Sascha und ich nehmen auch kein Blatt vom Mund.
Von daher Parental immer Advisory, explicit Content. Alten CD-Covers damals.
So, und siehst du, da haben wir auch gleich ein Thema, das haben wir das letzte Mal nicht besprochen und das ziehen wir jetzt mal direkt vor, bevor ich es vergesse und gehen dann zur IWA über und dann zur Tarnung. Du bist ja auch ein geschickter Selbernäher, stimmt's?
Ja, man...
Hängt's jetzt am geschickt oder hängt's am Selbernäher?
Also ich bin einfach ein selbstkritischer Mensch und deshalb, andere nennen es falsche Bescheidenheit. Ich habe schon 2020 während der Pandemie zum Nähen angefangen, weil jeder Masken irgendwie sich selbst gemacht hat und die haben mir gedacht, scheiß drauf, das kann ich auch. Beziehungsweise meine Mutter hat eine Nähmaschine zu Hause und ich habe mich dann einfach dazu gesetzt und am Anfang extrem stümperhaft, aber so nach circa 20 Stück oder so, habe ich mal so ein Ergebnis gehabt, das wo einmal zumindest ein konsistentes Ergebnis war. Ja. Und dann ist mir das irgendwie zu langweilig geworden nach der 50. Maske. und dann hat mir meine Freundin vorigen Sommer darin bestärkt, dass ich dem Ganzen wieder ein bisschen nachgehe, weil ich hin und her getan habe, ich weiß nicht, ob ich mir eine eigene neue Maschine kaufen soll, eine gescheite. Und sie hat gesagt, du mach das, wenn es da taugt, machst das. Und habe mir dann eine ziemlich coole Maschine gekauft und mache mir jetzt meine eigenen Bunis.
Super cool. Also das muss ich wirklich sagen, das ist bei ganz vielen Dingen, ja, Brot backen, auch kochen oder auch so Dinge selber machen. Für viele ist das so Atomphysik, weil wir so ein bisschen, oder man hat Berührungsängste und dann setzt man sich mal an so eine Nähmaschine und denkt so, ach, das geht ja. Das wird nicht von Anfang an perfekt sein. Ja, ich habe da meine Erfahrung damals im Live-Rollenspiel gesammelt und ich gucke hier gerade, ich zeige dir das mal, hier drüben steht mein Kamerad jetzt mit Helm, kannst du den sehen?
Sehr cool,
ja. Ja, jetzt mit Helm und hat aber einen schwarzen Umhang an, den ich damals auch selber genäht habe. Und es ist nicht schwer. Meine Frau hat da tatsächlich noch mehr Geschick entwickelt. Also, nein, es ist easy to learn, hard to master tatsächlich. Also,
ja, definitiv.
Eine Naht kriegt jeder hin und dann ist aber an den Feinheiten auch, wie gut ist die Maschine, wie gut ist das Werkzeug. Aber ganz super geil. Und ey, ich bin jetzt gerade wieder auf dem Boonie-Trip, weil ich eben auch die britische Form so cool finde. Mhm. Ja, also gibt ja einmal sozusagen so die deutsche Form, genau. Peini hält gerade Tarnstoff hoch. Ne? Was ist das?
Niederländisches NFB.
Genau, ja, super. Ah,
weil wir gerade vom Nähen reden.
Ja, ganz hervorragend. Und also es gibt so bei den Boonies so, ich sag mal, die deutsche Form, so relativ groß, relativ, ich finde es halt nicht so cool. Dann die amerikanische Form, so ganz klassisch, die man aus den coolen Seal-Plakaten kennt.
Den GI-Schnitt,
diese britische Form, die halt so ein bisschen kleiner ist, so ein bisschen kompakter ist. Und ich habe gerade so ein bisschen Bock auf diese kleinere, kompakte Form und habe da so einen dänischen Boonie habe ich dann, dänischen Bouchette. Und das finde ich echt cool. Und ich habe die Ergebnisse bei Instagram gesehen, das sieht schon sehr, sehr, sehr geil aus. Und finde ich echt klasse. Was nimmst du da, oder wie bist du da rangegangen? Hast du da eine Schnittform oder hast du einfach selber gebastelt?
Es hat mich fasziniert. Ich habe mit den Boonies insofern angefangen, weil ich einfach Boonies haben wollte in Tarnmustern, die bei uns... Also ich habe einfach Probleme gehabt, gewisse Tarnmuster als Boonie irgendwie zu kriegen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, dann mache ich mir halt meine eigenen. Habe dann angefangen mit österreichischen Zeltbahnen, die ich zerschnitten habe und genäht habe. Und die Basis war, und das ist eigentlich jedes Schräge, weil ich habe nicht einmal auf YouTube ein gescheites Tutorial gefunden. Es gibt sowas nicht. Ich habe mir dann ganz einfach im Army-Shop bei meinem Dealer des Vertrauens einen billigen Miltec GI-Boonie besorgt. ja. und den sprichwörtlich zisiert, seziert.
Ja, seziert. Du hast ihn zerlegt, genau, dass du die Einzelteile hast und hattest dann direkt Schablonen. Ne?
Ja, ja. Und das dann halt wirklich so Schritt für Schritt und fotografiert, dann, man, das ist ja wie ein Puzzle. Wenn du, du musst das ja dann wieder zusammensetzen müssen, kennen. Und das war schon heftig, weil ich sage jetzt einmal so, die ersten 5 bis 10 Boonies, die haben katastrophal ausgeschaut. Und ich brauche immer noch pro Hut fast 4 Stunden.
Ja, siehst du mal, ne? Und da ist schon, aber ohne Schneiden wahrscheinlich, oder?
Also alles in allen. Also das Schneiden von den Einzelteilen sind so circa 30 Minuten oder 40 Minuten, je nachdem. Also kannst natürlich eh alles optimieren.
Ja, klar. Ja, klar.
Und man wird da schneller mit der Zeit. Aber das Nähen selbst braucht extrem viel Konzentration, Fingerspitzengefühl, jetzt also sprichwörtlich. Und was für mich halt interessant war, weil ich...
Ich bin gerade auf deinem Instagram, die sehen so geil aus, ne? Unfassbar.
Ja, du, ich muss schauen, ob das Kabel lang genug ist.
Ja. Piney holt gerade. Ja, super. Also hält gerade einen hoch. Hilf mir mal, was ist das für eine Tarnung? Oder ist das ein Mix?
Das ist eigentlich ein böses Tarnmuster auf Multicam.
Ja, ich sehe es gerade, ja, okay.
Das habe ich auf Spoonflower entdeckt. Da hat irgendjemand das alte Eichentarn in Multicam-Farben gemacht. Und 41 Tactical, also ein Shop aus den USA, macht Jacken draus. Und die haben mir gedacht, das schaut irgendwie schon geil aus. Und ich habe es dann witzigerweise auf Spoonflower gefunden. Also das ist so ein Online-Shop, wo man digitalen Druck kaufen kann. Also Stoffdruck. Und haben mir dann halt gedacht, scheiß drauf, und aber holen wir 2 Meter.
Das sieht schon cool aus.
Ist auf meinem Instagram-Profil, schaut saugeil aus. Ist halt nur leider digitaler Druck, das heißt, wenn du da mehrmals mit dem Fingernagel wirklich drüber reibst, dann siehst du schon den Abrieb.
Okay.
Also über das können wir dann später ja nochmal reden, weil das haben wir beim letzten Mal auch schon angeschnitten, also die Probleme vom digitalen Druck. Ich habe mir dann, also wenn ich mich in sowas einstürze, gehe dann immer so richtig autistisch auf ein Nerd-Level und versuche das, was Gott will, zu perfektionieren. Und
simpel gibt es dabei dir nicht, ne? Aber sieht wirklich toll aus, muss ich sagen. Also die von der Form her wirklich, ach, und noch mit Innenfutter oder was? Ja,
sicherlich mit Innenfutter.
Sicherlich, sagt er.
Ja. Die geilste Kombination, Multicam Black, blutrotes Innenfutter mit Kontrastnaht.
Also, absolut geil. Also, mit einem Nerden hast du da nicht übertrieben. Mhm. Super cool. Also, ganz tolles Projekt. Schön. Also, definitiv. Finde ich klasse. Planst du das auch auszuweiten auf, das ist ja dann oft der Schritt, dann, dass man dann sagt, ich fange an, so kleine, weil ich sie hier gerade habe von Black Lion Gear, so kleine Utility-Taschen zu machen oder so.
Black Lion Gear, gute Jungs, ja.
Ja, also,
schauen wir mal. Im Moment ist es bei mir wirklich eine Zeitfrage. Ich habe jetzt seit 2 oder 3 Monaten überhaupt keine Zeit mehr gehabt zum Nähen. Habe jetzt, dadurch, dass ich den NFB-Stoff gekriegt habe, gestern wieder mal einen Hank genäht und dann Freund geschickt. Das heißt, hoffentlich in dem Moment, wo du das hochladest, hat das schon bei sich im Postfach. Ansonsten Spoiler-Alert, weil das ist eine Überraschung.
David, also das kann ich doch gar nicht annehmen. Also das geht ja nun wirklich nicht.
Das hättest gern. Aber ich bin jetzt am Überlegen, ich habe mir jetzt einmal geschaut, ob ich mir vielleicht ein Uhrenetui einmal nähe oder einfach nur so ein Admin-Pouch. Also so für die IWA zum Beispiel, da rennen ja alle mit diesen wunderbaren Taschen herum, wo du vorhin die Decks drin hast und sowas, dass ich mir mal eventuell nähe.
Super cool, aber dann hast du schon direkt das richtige Stichwort gesagt. IWA. Du warst auf der IWA, der Internationalen Waffenausstellung und davor auf der Enforcer Tech.
Genau.
Und Wir haben jetzt beim letzten Mal schon drüber gesprochen, aber ich habe eh die Hälfte schon wieder vergessen, habe noch ein paar Notizen mir gemacht. Aber um das mal vorwegzunehmen, erstens, wie war es für dich, nach den 2 Jahren wieder da zu sein? 2 Jahre gab es keine IWA durch die Pandemie. Und wie war so die allgemeine Stimmung auf der IWA? Stage is yours, schieß mal los.
Man, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, also IWA und Enfastec war wie Tag und Nacht. Also wenn es jetzt um die Anzahl an Ausstellenden geht und um die Besucher selbst. Die Enfastec, die ist 2 Tage vor der IWA und im Anschluss kommt dann quasi die IWA. Also am 1. und 2. war die Enfastec und vom 3. Genau. bis 6. glaube ich, ich kann jetzt mit bei den Daten irren.
Enfastec, auch das nur für Behörden.
Genau, war die IWA. Und Enfastec ist rein für den Behördenbereich, sprich Polizei, Militär und Regierungsvertreter, wie auch immer. Ist halt mehr mit Fokus wirklich auf Rüstung und Waffen und Hochtechnologie. Ja. Und die IWA ist dann im Anschluss halt mehr so breiter gefächert, hat zwar eine Halle, die sich mit Behördenbedarf auseinandersetzt, aber der Rest ist dann halt alles von Outdoor, Jagd, Messer und ja. Die Enfastec, extrem gut besucht. Also das war wirklich brutal. Ich habe es da beim letzten Mal eh schon erzählt. Ich bin wirklich pünktlich gekommen und es waren vorher schon sicherlich 50 bis 100 Meter Menschenschlange, einfach Personen, die hinein wollten. War natürlich auch den Corona-Maßnahmen geschuldet, also 2G-Nachweis etc. Und drinnen dann Full House, also wirklich jeder Stand ausgebucht, die Messe, also die Enfastec wächst jedes Jahr. Und es war so eine richtige Aufbruchsstimmung, weil also gerade kurz davor die deutsche Bundesregierung erklärt hat, dass sie jetzt den Verteidigungsetat aufstocken, die 100 Milliarden und das war natürlich, das gibt es ja in der Form bei uns nicht. Das ist Deutschland und Österreich, wir haben eine Gesellschaft, die Rüstung und der Armee relativ kritisch gegenübersteht und wo Aufrüstung per se relativ kritisch gesehen wird. Und das ist halt ein Eye-Opener für alle gewesen, weil einerseits, die haben realisiert, was ihr Potenzial drin ist und auch, was es sicherheitspolitisch bedeutet.
Ja. Also es ist tatsächlich in Deutschland nicht anders, behaupte ich mal, dass so der Wehretat wird so immer, das ist mal ein politisches Thema, wenn irgendjemand behauptet, G36 schießen nicht oder es gibt mal irgendwie da irgendwelche Idioten, die Quatsch machen irgendwie, ne? Aber ansonsten ist das halt auch nicht so von Interesse und da ist tatsächlich, du hattest das letzte Mal sehr treffend beschrieben, wir erleben gerade Geschichte, einen wesentlichen Teil, also letztendlich, wir hatten ja schon die letzten 2 Jahre Geschichte, ne? Eine Pandemie in dem Maße hatten wir das letzte Mal in den 20er Jahren gefühlt. Und jetzt sind wir schon wieder in so einer historischen Zäsur, in dem und natürlich werden jetzt im Nachhinein ganz viele Beispiele gebracht, was auch Angriffskriege waren, aber in diesem Maße und es ist eben, ich sehe es immer noch anders als in Georgien, es ist noch anders als in der Krim, sondern jetzt ist es tatsächlich so ein klassischer, wenn man das so sagen darf, Angriffskrieg und das ist eine Zäsur, die Europa nachhaltig verändern wird.
Ja du, definitiv. Genau,
und das erleben wir gerade.
Also ich glaube, das ist den meisten Menschen echt nicht bewusst, dass jetzt in dem Moment Geschichte passiert. Genau. Meine, Geschichte passiert sowieso jeden Tag, aber jetzt in einfach die Zäsur jetzt, ich glaube, das wird uns erst so in ein paar Jahren wirklich bewusst werden, was das eigentlich, der Größenmaßstab.
Ganz genau.
Und wir haben beim letzten Mal eher schon drüber geredet und ich habe jetzt auch immer wieder die Vergleiche in den Medien gesehen. Natürlich hat es in den letzten Dekaden immer wieder Kriege auf europäischem Boden gegeben, aber das waren dann Zerfallskriege wie in Jugoslawien. Genau. Oder ich sage jetzt einmal, ich will das jetzt nicht verharmlosen, kleinere militärische Expeditionen im Vergleich zum jetzigen Angriffskrieg von Russland in die Ukraine. Also die Größenordnung ist definitiv eine andere.
Ganz genau. So, und genau, und auf der Enforce Attack hast du gesagt, so der ein oder andere schon das Dollarzeichen im Auge. Nee, das glaube ich nicht, aber.
Na, so extrem war es nicht. So. Genau. Aber man hat schon gemerkt, ja, dass extrem viel in die Richtung schaut und man, die Show selbst war sehr beeindruckend. Also großer Schwerpunkt war Drohnentechnik, also sehr viel, sehr viel Aussteller, die entweder Drohnen oder Drohnenabwehr vorgestellt haben. Was wir beim letzten Mal auch gesprochen haben, weil du gefragt hast, Lindnerhof, Mähler und UFPRO, sehr präsent mit ihren neuesten Produkten. Dann natürlich auch andere Firmen. Also, ich habe jetzt leider meinen Schmierzettel vom letzten Mal schon weggeschmissen, was so die Highlights waren.
Na, aber du hattest das letzte Mal gesagt, so eines der Highlights war dieses Schulungssystem.
Genau.
Das virtuelle, ne?
Genau. Norwegische Firma Sordin, die über Virtual Reality, also über diese Brillengläser, in Kombination mit Kopfhörern eine sehr realitätsnahe Schulungsmöglichkeit nicht entdeckt, aber jetzt einmal so auf den Markt gebracht haben.
Ja.
Und es ist halt extrem spannend.
Ganz kurz als Zwischenfrage, sind das auch die sonst Kapselgehörschutz herstellen? Also die Sordin, sind das die?
Nein, das ist was anderes. Ah, jetzt habe ich die Visitenkarten schon weggetan.
Nee, alles gut. Aber das ist jetzt, kam jetzt der Name. Okay.
Also die machen. Ich gebe dir dann eh noch den Link zu denen. Du kannst es dann eh noch in die Beschreibung eingeben.
Sehr gern.
Ich habe jetzt wahrscheinlich den Namen ja falsch gesagt. Also das wäre jetzt wieder mal ein wunderbares Beispiel dafür.
Genau, aber du hast gesagt, das ist also virtuell Schulung, also nicht nur dieses Schulung durchführen, sondern tatsächlich auch im Feld sozusagen Reparaturen durchführen können von einem Bediener zum Beispiel, der direkt mit dem Handwerker verbunden ist oder mit dem Techniker und dann gegebenenfalls auch virtuell Dinge einspielen kann. Also das war schon Next Level, sagtest du. Ne? Also
auch definitiv.
Realbild sozusagen. Ne?
Das Spannende ist, die nehmen das mit einer 360-Grad-Brille, Kamera auf, die im Endeffekt wenn du das dann in der Aufzeichnung siehst, kannst in alle Richtungen schauen, du siehst alles, also du hast wirklich das Gefühl, du bist in dem Raum und gleichzeitig dadurch, dass du die Kopfhörer oben hast, ist das Ganze viel realistischer. Also es ist im Englischen heißt es immersive, also du tauchst richtig gehend ein und dementsprechend hast du einen komplett anderen Lerneffekt, weil es einfach viel realistischer ist. Und das war eigentlich ganz witzig, also sie haben gesagt, das ist eigentlich beim Lernen wie ein Mikrotrauma und dementsprechend merkt sich das Gehirn das dann viel detaillierter, weil es einfach dann so nacharbeitet und nachwirkt. Mhm. Und ich habe es halt spannend gefunden, ich habe mir Tutorials für die Handhabung von der HK416 angeschaut oder Erste Hilfe und sowas. Das war ganz spannend. Ich habe wirklich im Nachhinein das dann noch so irgendwie, das hat so nachgewirkt. Also ich hab das echt noch irgendwie gemerkt und drüber nachgedacht. Und also voll schräg.
Wahnsinn, okay. Klasse. Also das klingt schon mal extrem spannend. Also das ist ja also für uns beide, ne?
Solid Ground, so heißen sie.
Nicht Solid Sorting. Ground, genau. Okay, genau.
Solid
genau,
Ground, okay. David, echt.
Sehr gut. Sehr gut. Wir haben beide du tatsächlich als promovierter Historiker, ich als Magister-Historiker, da ist ja tatsächlich auch und bei mir in meinem Falle tatsächlich auch Langzeit in der Ausbildung gewesen. Und das Beste, was es da auf dem Phase gab, war so technische Lernprogramme, klassisch an einem Computer, die nicht unbedingt schlecht waren, aber wo man schon weit weg ist von dem, was heutzutage möglich ist. Und gerade ich kann mir das sehr gut vorstellen, für so die Ausbildung, worauf viele keine Lust haben, die regelmäßig zu machen sind. Zum Beispiel Erste Hilfe, zum Beispiel ABC-Abwehr, ja. Wo man viele Dinge vermitteln kann, die vielleicht, also klar, Erste Hilfe ist natürlich auch eine motorische Leistung, ja. aber letzten Endes das, was man wissen muss, ist auch viel einfach Input sehen und dann reagieren. Also ja. von der Methodik und ultra spannend, einfach auch um Methodenwechsel einzubringen, ja. kann ich mir das super vorstellen. Ganz, ganz ja. hervorragend.
Und der zweite Aspekt, den du eh schon kurz angesprochen mhm. hast, natürlich kann mit dieser 360-Grad-Kamera auch live auf die Brille ein Techniker genau. in einem Hauptquartier irgendwie eine Situation vor Ort gezeigt werden. Sprich, wenn jetzt, sagen wir, ein Soldat oder ein Techniker gerade irgendwie beim LKW steht und der LKW springt nicht an, filmt er das und der Techniker kann es ihm dann live über Headset dann quasi sagen, also das ist jetzt nicht bei die virtuellen Brillen dabei, aber man hat ja seinen Funk, dann kann du, geh dorthin, greif das an, schau mal, ob ja. da was kaputt ist und also das ist ziemlich groundbreaking, eigentlich ziemlich Wahnsinn. Cool.
Ja, stark, also wie gesagt, ganz, ganz tolle Sache. Ist dir noch was aufgefallen an der Enforce Attack, wo du gesagt hast, das hat dich nachhaltig berührt? Ich weiß nicht, war Arktis da schon das Thema? War das auch auf der Enforce Attack?
Genau, also Arktis haben wir beim letzten Mal auch schon angesprochen. Mhm. Arktis war insofern cool, weil einerseits zum ersten Mal auf der IWA und Enforce Attack Arktis, also der große britische Hersteller schlechthin, wenn es um Smogs und Jestricks geht. Also ich glaube, jeden Soldaten ist die Firma Begriff. Die bringen jetzt ein paar neue Produkte heraus. Also ich habe schon beim letzten Mal das jetzt einmal kurz erwähnt. Ziemlich geile Hardshell, 3-Layer Laminat, aber mit einer Außenschicht aus Spertex. Was man eigentlich von Jacken wie Snugback zum Beispiel kennt. Also dieses ganz weiche, angenehme Material. Mhm. Und ist dadurch im Gegensatz zu anderen Hardshells wirklich geräuscharm. Also voll geil. Also greift sich auch voll angenehm an. Würde man in erster Linie Softshell sehen. Ist aber Hardshell. Absolut genial. Stark. Ja. Dann natürlich haben sie jetzt Bencott ins Programm genommen, haben den mit Dinsmore, das ist eine Druckerei, die zum Firmenkonglomerat von Arktis gehört, eine ziemlich etablierte Stoffdruckkapazität, die einen wirklich genialen Tarnmusterdruck macht. Also ich glaube, die machen sowieso den Großteil von den Tarnmustern, die Arktis verwendet. Also extrem super Qualität und die werden jetzt vermutlich auch den, also so wirklich als Stoff, also als Rohstoff anbieten, also dass man Stoff von der Rolle kaufen kann. Also das ist jetzt für die vor allem interessant, die wo jetzt lange Zeit zum Beispiel bei Bencott immer nichts zu haben war.
Ja.
Und ja, also ziemlich geile Sachen, neue Uniformen, haben auch den ersten Blade Carrier jetzt vorgestellt, den sie haben.
Arktis,
ja.
Oh, okay,
und weil normalerweise kennt man sie ja echt nur von den Jestricks und genau. die haben jetzt einen Lasercut Blade Carrier, also sehr straightforward, cooles Design, hat hinten so ähnlich wie die 5-11 Plate Carrier an Drag Handle, den man ausziehen kann, so auf 1 Meter.
Ja, okay. ja,
das heißt, das ist dann gleich viel angenehmer zum Ziehen, wenn man jetzt wirklich jemanden aus dem Feuer holen muss. Ist ein bisschen anders gelöst, nämlich nicht mit so einem, ich glaube bei 5-11 ist es mehr so eine Schnur, eine größere, bei Arktis ist es so wirklich gut Band.
Ja.
Lasst sich dann dadurch dann auch viel besser hinten drin dann versorgen. Also ziemlich coole Sachen.
Ja.
Was hat es noch gegeben? Phantom Leaf, wenn wir schon bei Tarnung sind, hat die ganzen Behördenmuster ausgestellt. Ich habe leider nichts fotografieren dürfen. andere haben es eh getan, aber ich habe da die Wünsche von Florian respektiert. Die haben eh, also den Großteil der Muster kennt man eh schon von Publikationen wie KI-SOM, beziehungsweise sind auch im Internet hin und wieder aufgetaucht. Ja. Was ich extrem spannend gefunden habe, urbanes Tarnmuster auf fließartigem Material.
Geil,
also so absolut geräuschlos, dass sie für Spezialkräfte entwickelt haben, die sich dann, keine Ahnung, bei einer Hauswand oder so abseilen.
Stark, und ja. Super cool, ne? Ja.
Voll irre. Also wirklich die ganzen Reißverschlüsse noch extra mit Vlies versorgt. Nichts, was irgendwie Geräusch machen kann. Absolut schräger Druck, teilweise mit Makrofotografie. Also sehr cool, jedenfalls.
Ja, also das, ja genau, da war ich beim letzten Mal schon auch sehr fasziniert. Klasse.
Ja.
Okay, gehen wir rüber zur IBA. Und da hattest du ja schon gesagt, sah ja. Das Bild schon fast ganz anders aus, ne?
Ja, die IBA war so wie Tag und Nacht. Ein Großteil von den Firmen ist gar nicht gekommen.
Mhm.
Einerseits geschuldet durch die Pandemie, andererseits durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, weil es sind extrem viele russische Firmen ausgeladen worden, beziehungsweise die hätten da gar nicht wirklich kommen können, weil ja im Endeffekt schon der Flugverkehr verboten worden ist für die russische Flüge. Die ganzen Ukrainer haben nicht kommen können, weil natürlich die Männer an der Ausreise gehindert worden sind, weil im Endeffekt ja Generalmobilmachung ist und alle bis 60 jetzt im Land bleiben müssen, für den Fall, dass sie einberufen werden müssen. Und dann war halt jetzt dadurch, dass in den letzten 2 Jahren die Messe im ersten Pandemiejahr konstant verschoben und dann abgesagt und im zweiten Jahr gleich mal abgesagt worden ist, waren viele Firmen einfach sehr zögernd, wenn es darum gegangen ist, ob sie jetzt kommen oder nicht. Ein paar sind einfach nur so als Besucher da gewesen, also zum Beispiel Frog Bros Italien. Da habe ich mit dem Fabio geredet und der hat gemeint, ja, sie schauen jetzt einmal, wie sich die Messe entwickelt und dann kommen sie vielleicht nächstes Jahr wieder. Mhm. Also das war im Endeffekt so wieder erstes Beschnuppern, ob die Messe als solche überhaupt noch Sinn macht, weil ich glaube, manche Firmen finden es mittlerweile obsolet, weil jetzt durch 2 Jahre Pandemie hat man sich einfach andere Kanäle überlegen müssen, wie man Business-to-Business-Kontakte aufrechterhält und wie man einfach die Produkte zeigt. Und schauen wir mal, wie es dann nächstes Jahr sein wird. Das wird dann wirklich spannend werden, ob sich die IWA in der Form so halten wird.
Ja, es ist natürlich für die Community immer ein ultra schöner Treffpunkt immer gewesen, also mit Nürnberg als Stadt sowieso.
Definitiv.
In den letzten Mal, ich überlege, wann ich das letzte Mal da war, das war 2017.
Ja.
Davor gab es so eine Phase, wo wir, also das ist ja unmittelbar mit mir und meiner Frau verbunden, weil es direkt, also auch als wir damals geheiratet haben, sind wir 2 Tage später zur IWA gefahren. Da war sie das erste Mal mit. Und nicht das erste Mal, aber seitdem war das so, Hochzeitstag war IWA-Tag das ist schon schön, dass meine Frau diesen Quatsch immer mitgemacht hat, aber auch sie hat dann auch so ein Feeling gehabt und fand das spannend, das alles zu sehen, die mit Händlern in Kontakt zu treten, so Größen, die sie halt auch cool findet, wie Chris Reeve zu treffen und so weiter, also das ist schon einfach und halt einfach die Typen, die man sonst nur oder den Chef von Cold Steel, der immer die Videos macht, den einfach mal live zu sehen, das sind einfach so Koryphäen und es sind alle da, also von Instructor Zero über, ich weiß nicht, ob Garen Thump den Weg über den Teich machen wird, aber so diese ganzen Dudes waren da und irgendwie nach 3 Jahren nacheinander hat man dann vielleicht auch dann, also so ging es mir, da hatte ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr, habe ich ein Jahr Pause gemacht und habe mich dann im nächsten Jahr umso mehr gefreut und das ist halt einfach der Punkt, wenn man dann dort auch eben Leute trifft und mit denen Verbindung aufnehmen kann und eben doch mal Dinge anfassen kann, die man sonst nur aus dem Katalog kennt. Und das kann YouTube nicht, das kann Instagram nicht, das kann halt nichts anderes. Ob sich das im Endeffekt für die Firmen lohnt, das ist die große Frage, weil natürlich auf derselben IWA auch der Chinese, der Inder rumläuft, der Fotos macht und der dann schon den 3D-Drucker angeworfen hat. Ja. Ne?
Genau. Also definitiv, die IWA ist ein Treffpunkt von der Community und genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne die IWA würde es Spine Survey als solches nicht geben. Okay. Weil einfach die ganzen Kontakte, die ich dort gemacht habe, auch den Blog ermöglicht haben. Ansonsten einfach durch diesen persönlichen Kontakt habe ich mich vorstellen können und dann mit den Leuten reden und dann haben sie gesagt, ja, okay, passt, ich schicke dir jetzt einmal was zum Rezensieren und dann schauen wir weiter. Das wäre so nicht möglich gewesen, weil mittlerweile die Firmen überschwemmt werden von Anfragen und dann bist halt einfach nur der allernächste Blogger. Aber so haben sie ein Gesicht und du kannst mit denen wirklich ein Konzept erarbeiten und dann passt es.
Das ist ja auch, ich habe jetzt vorhin nochmal nachgeschaut, so wenn ich mich nicht irre, ist dein Blog 2000 oder der erste Eintrag war so 2012. Ist das richtig? Oder war es noch früher? Gab es das noch früher?
Na, 2013 habe ich einen Blog gestartet. Also, was ich früher schon gemacht habe, 2012, ich habe ja im Tactical Forum angefangen mit den ganzen Reviews. Und da habe ich eigentlich seit 2008 immer wieder Reviews geschrieben. Aber einmal dieses konzentrierte und regelmäßige Review-Schreiben ist eigentlich erst mit 2013 mit dem Blog dann passiert.
Genau, also dann lass es 2013 gewesen sein, das war eben doch noch eine andere Zeit. Und heute ist ja, sogar ich habe YouTube, ne? Also einen YouTube-Kanal, in dem ich jetzt also keine Reviews mache, aber Dinge mache. Das heißt, die Hemmschwelle ist einfach gesunken, also einfach auch Dinge zu machen. Und dann kommt jeder auf die Idee und will einfach nur gesponsert werden oder gefühlt oder will halt einfach nur Gear haben. Das heißt, das war damals... Also in Deutschland gibt es, oder im deutschsprachigen Raum, wobei du schreibst ja auch international, gibt es sicher den einen oder anderen, aber die Qualität, die du ablieferst, ist ja schon nochmal eine andere.
Ja, du, danke.
Da kommen wir aber nachher nochmal drauf, wenn wir auf die Tarnmuster kommen. Nochmal zur IWA zurück. Wir sind beim letzten Mal ein bisschen drauf gekommen, das fand ich eigentlich ganz schön, dass wir mal so durchgehen. Also, ne, wie du schon gesagt hast, sind ja einige Händler nicht da. Auch die Messerhalle, also die Messer, da wo Messer, Stahlwaren sind, die war fast leer, sagtest du, weil die größten Stände waren dann meistens eben Cold Steel, Spyderco, so amerikanische Firmen.
Ja, und wenn die nicht, wie du kommen, erzählt hast mit Chris Reeve und Cold Steel, haben wir gedacht, und genau die waren alle dieses Jahr nicht da.
Genau.
Absoluter Wahnsinn.
Und das macht natürlich auch was aus. Und also es gibt natürlich Shotshows in den USA bis zum Abwinken. Aber in Europa ist die IWA mit Sicherheit die größte, wenn ich mich nicht irre. Also ist die größte und da wollte sich auch jeder sehen lassen.
Ja.
Und dann...
Und Gesundheit.
Es wird nicht rausgeschnitten. Und dann halt auch so zentral in Deutschland mit Nürnberg. Das ist einfach eine super Location. Und da hat vieles gefehlt. Und deswegen sind wir beim letzten Mal so ein bisschen auch drauf gekommen, so was es denn für europäische Marken gibt, weil du da einfach auch noch tiefer im Thema standest. Die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben oder die man auch in Deutschland nicht so auf dem Schirm hat, weil es eben auch mittlerweile in Osteuropa, Polen zum Beispiel, unfassbar viele Firmen gibt, die eine sehr, sehr gute Qualität abliefern. Mhm. Ja. Kannst du jetzt nochmal aufzählen. Ich gucke parallel die Liste ab, ob du auch nichts vergessen hast. Also, aber wenn du so an die Firmen denkst in Europa, was sind so die Top-Firmen, wo du sagst, die machen auch wirklich gute Gear, gute Sachen?
Ich finde den Aspekt mit Europa insofern spannend, weil mittlerweile die europäischen Firmen den amerikanischen in nichts nachstehen. Sage jetzt mal so, Firmen wie UF Pro haben mittlerweile den Markt so für sich vereinnahmt, dass es auch on par mit Cry Precision oder so gesehen wird. Mhm. Wenn du da anschaust, die ganzen Spezialeinheiten in Europa rennen zum Großteil mit UF Pro herum.
Ja, klar.
Und ja. Also das wäre schon einmal die erste. Also Slowenien mit UF Pro mittlerweile eine der größten Firmen, wenn es um taktische Bekleidung geht, die jetzt auch mit Mähler und Lindenhof gemeinsam in der MVS-Gruppe sind und wirklich ganzheitliche Lösungen anbieten. Mhm. Extrem spannend.
Und was ich auch sagen muss, und das ist ja immer so ein Gesamtpaket, was ich in Europa oft vermisse, die machen halt auch ein ultra gutes Marketing. Die produzieren Filme.
Absoluter Wahnsinn.
Also absoluter die haben Wahnsinn. So ein Combat-Tracking-Filme. Und das ist so cool gemacht. Und das vermisse ich. Also das vermisse ich bei Lindnerhof. So, Helikontex macht super kleine Filme, macht ein super Marketing.
Ja.
Und dann hat man halt auch Bock auf die Produkte, wenn man das sieht. Und das muss ich sagen, das machen die auf einer ganz, also da stimmt nicht nur die Qualität. Die sind natürlich hochpreisig, aber gutes Marketing ist halt einfach so ein Ding, wo man auch Bock drauf hat. Ne?
Ja, wobei ich sagen muss, Lindenhof ist ja so eine Firma, die wirklich nur Behördensachen fertigt und die wollen wahrscheinlich halt einfach ein seriöser Produzent wahrgenommen werden.
Da sind UF sie auch,
Pro klar. ist teilweise im Lifestyle unterwegs, aber das Marketing von denen ist wirklich absolut genial. Also das sind wirklich kleine Hollywood-Produktionen. Die Combat Tracker-Reihe, die du angesprochen hast, absolut genial.
Mega, also, richtig toll.
Mega. Also das heißt, die bringen dann wirklich was bei und das finde ich cool. Ja. Und interessanterweise, das sind auch die Firmen, die ohne Gun Bunnies auskommen. Und da landen... Und allein deshalb haben sie schon meinen Respekt, weil andere Firmen, die brauchen vollbusige Blondinen.
Ja, ja klar. Ja. Also muss, auch nicht schlecht, wenn
muss man
über geht, aber da weiß man immer schon, das ist ein osteuropäischer Laden. Also, obwohl, nee, Quatsch, das ist ein russischer Laden, aber das ist ja irgendwelche Schnitten rumlaufen mit einer abgefuckten Uniform. Und ich so, hä? Aber da gehen wir doch mal hin.
Du, aber es ist ja im deutschsprachigen Raum die Gun-Bunnies und Influencerinnen, wo ich mir manchmal denke, kann man mögen, muss man nicht. Aber das ist ein eigenes Thema, über das man einen eigenen Podcast machen könnte.
Definitiv.
Und den lassen wir es jetzt einmal dabei.
Den Podcast habe ich tatsächlich auch mit Pam von den Tactical Fairies schon mal aufnehmen wollen. Und da hat uns auch die Technik, das muss an Österreich liegen, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber da war es einfach so, dass die Audioqualität sehr, sehr schlecht war. Und da muss ich sagen, die Tactical Fairies sind da eben nicht so. Also das sind halt, die halten halt nicht ihre primären und sekundären Geschlechtsmerkmale in die Kamera, sondern das sind coole Mädels, die haben Bock, oder coole Frauen, die Bock haben auf Outdoor, die Bock haben auf Schießen und eben trotzdem einfach ein gutes Marketing machen. Und das fand ich echt toll. Und da Shoutout an die Ladies. Da will ich nochmal zusehen, dass das klappt, weil das wäre mir schon mal sehr viel wert, dass wir das nochmal hinbekommen.
Ja, mach eben das.
Nicht um die Gun Bunnies zu haben. Genau.
Komm auf die Firmen zurück.
Genau. Also wir hatten jetzt UF Pro, wir haben Helikontex, auch einer der Big Player, wo ich sage, wo ich immer so dachte, so boah, die Qualität, aber die hat sich in den letzten Jahren auch bei so Basic-Sachen, also bevor ich mir ein USGI Poncho kaufe, hole ich mir den von Helikontex, weil die Preis-Leistung ist einfach hervorragend. Ich glaube, auch diese 3x3 Meter Tarps, die sind ja teilweise vergriffen, weil es das Beste auf dem Markt ist und es gibt nichts Vergleichbares.
Ja, du Preis-Leistung also definitiv.
Und das ist, also wie gesagt, auch durchdacht bei den Tarps, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dass du eben zwei Stuffsacks mitbekommst, einen zum ordentlich zusammenfalten und einen einfach nur zum reinfuddeln, wenn das Ding nass ist. Das ist einfach durchdacht. Das finde ich ganz hervorragend. Und manchmal habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, wo ich sage so, Bushcraft Line, Combat Line, Urban Line. Aber ich habe bisher und gerade so, ich bin ja so ein PCU-Fan, ne?
Ja.
Und habe natürlich von Patagonia hier mein Level 5 Softshell für
Patagucci.
Hier hier Preis einsetzen, hallo mein Schatz, für 20 Euro gekauft. Aber könnten wir das neu bei Helikontext, und ich glaube nicht, dass es da große Unterschiede gibt, ja? Also von der Qualität.
Ich muss auch sagen, von den Materialien. Zu Helikontext habe ich ein gespaltenes Verhältnis. Auf der einen Seite, die Firma bringt jedes Jahr coolere Sachen aus. Die Qualität steigt mit jedem Jahr. Also hat mich lange Zeit wirklich beeindruckt. Meiner Meinung nach haben sie vor 2-3 Jahren einmal so einen Durchsacker gehabt, wo sie sich auf dem US-Markt etablieren wollten. Ja. Da haben sie einfach einen Overstretch gehabt, wo sie viele Produkte vorgestellt haben, aber nichts liefern haben können. Ja. Und wo sie dann auch mit diesem Tactical Hipster-Scheiß angefangen haben, ja, und diese ganzen Urban Lines.
Ja.
Und die Sachen sind echt nicht gut. Die Schnitte und die Designs, das passt alles. Look schaut auch cool aus. Ja. Aber die Materialien sind einfach nicht gut, weil teilweise alles 100% Polyester oder sehr hoch Polyester. Und Polyester ist ja per se nicht schlecht, aber ich habe keine Ahnung, was für Sachen die da verwenden. Ich habe zum Beispiel ein Urban Shirt von denen aus Polyester, und da hat man das Gefühl, man trägt einen Plastiksack. Also
denke ich mir.
Null Atmungsaktivität und stinkt sofort.
Ja, genau. Und dann hat man schon keinen Bock mehr, das anzuziehen. Ne? Das wollte ich gerade sagen. Ne? Wenn es dann anfängt zu müffeln, dann ist
doof. Und die Bushcraft-Sachen, absolut geil. Ja. Also das ist wieder der krasse Gegensatz. Aber selbst da finde ich dann wieder das Heu in der Suppe. Sie haben ja dieses wunderbare Material, das sie Dura Canvas nennen. Das hat nichts mit Canvas zu tun.
Ja.
Das ist im Endeffekt ein Polykottenmaterial mit ein bisschen Nylon drin.
Cooler, ne?
Absolut geiler Marketing-Stunt. Aber Dura ist es sicherlich nicht, weil die Verstärkungen an den Ellenbogen sind dann mit irgendeinem Softshell-Material.
Ja, aber guck mal, weißt du so, du bist halt der Bushcrafter, machst dir gerade deinen Ledergürtel fertig und denkst so, boah, so eine Canvas-Tasche, und dann auf einmal kommt, oh, du war Canvas? Na, das Canvas.
Genau.
Wortspiele können wir. Genau, also Helikontext, genau.
Helikontext.
Also das sind auch die, die man, also UF Pro, Helikontext, die kennt man. So, was jetzt schon, also ich zumindest hatte jetzt auch lange keine Berührung, weil ich auch keine Nachfrage hatte, sind Direct Action.
Genau.
Auch aus Polen, richtig?
Direct Action hängen eng mit Helikontext zusammen, also sind quasi aus Helikontext hervorgegangen, sind mittlerweile in zwei verschiedene Firmen aufgeteilt. Und Direct Action konzentriert sich eigentlich viel mehr auf den Behördenmarkt. Und also Plattenträger, Chestricks, Pouches, alles Militär wollen sich auch viel mehr auf die ganzen Special Forces konzentrieren.
Ja.
Das meiste Geld kommt dann wahrscheinlich trotzdem über die Rucksäcke einer. Aber ja, machen extrem coole Sachen, die Qualität passt, es ist extrem innovativ, und wenn man sich ein bisschen genauer umschaut, es rennen extrem viele Einheiten damit herum.
Ja, also ich habe letztens auch, die haben sehr coole Chestricks einfach, wo ich sage, ey, die passen, ne? Also das kann man machen. So, Direct Action. Dann DBR Custom Gear hatten wir auch angesprochen, und habe ich jetzt auch mal geguckt. Sitzen da auch in Polen, ne?
Sind auch Polen, ja. Ist eine ganz kleine Gearschmiede, die so Chestbags macht und Waffengurte und eigentlich auch ziemlich coole Sachen. Was haben wir noch gehabt? Spearpoint sind mein persönlicher Favorit, wenn es um Rucksäcke aus Polen geht, weil von denen habe ich den Vector 2A Rucksack so stark inspiriert vom Eagle A3, aber doch sehr eigenständig, und das ist wirklich ein absolut genialer Rucksack. Also das ist, den habe ich 2017, glaube ich, gekriegt, und den habe ich immer noch in Verwendung.
Super,
und das heißt insofern was, weil ich ja durch Beinsurvey ständig Rucksäcke kriege und die kommen und gehen, weil ansonsten hätte ich mittlerweile schon mein eigenes Museum. Ja. Aber das ist einer von denen, die einfach bei mir geblieben sind.
Ja, stark. Stichwort Rucksäcke, dein Tipp für einen 110 Liter Rucksack? Also völlig eigennützig gefragt, weil ich jetzt auch das auf meine Frau nicht höre. Nein, ich habe jetzt gerade ich habe von Sneagle Design einen bekommen oder hatte ich mir besorgt. Mag den an sich sehr und hatte den 4 Monate später, das ist der neue Rucksack der Bundeswehr, also okay, einer davon. Und hatte den dann auch dienstlich geliefert bekommen und hat dann auf einmal zwei von diesen Riesenatzen dastehen. Und hat er vorher quasi den Mystery Ranch Blackjack 100 abgegeben. Und deswegen auf dem europäischen Markt so alles, was über 100 Liter ist, das sind halt wirklich nur so ein Berghaus. Dann jetzt der neue Tasmanian Tiger.
Genau.
Fällt dir noch einer ein?
Also 110 Liter, also da gibt es echt nicht viel. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, ob V-Sport was im Programm hat.
Aber das, denk mal drüber nach.
Und da V-Sport, dann gibt es Savotta, wobei die Savotta-Rucksäcke einfach nur hardcore fest gebaut sind, aber ich sage jetzt mal, so innovativ aber dann nicht. Was interessant ist und was jetzt immer wieder auch bei diversen Nutzern sieht, hast eher du oder...
Was denn?
Crossfire aus Australien.
Crossfire, oh. Also... Red Beer Tactical,
genau.
Grüße gehen raus. Und ich habe auch den Crossfire DG3. Das ist ein mega Teil. Also das sind wirklich, und die haben natürlich auch den Mark 7, den großen.
Ja.
Was mir fehlt, oder was ich momentan suche, ist tatsächlich für, ich sag mal, den militärischen Gebrauch so einen Riesenrucksack oder einen großen Rucksack. Und in Europa hat sich's durchgesetzt, dass man so maximal 3 Taschen drauf hat. Die großen Seitentaschen und vielleicht nochmal eine drauf, wie bei so einem Bergen. Und bei den amerikanischen Modellen ist halt wie beim Ellis-Pack, dass du mehrere kleine Taschen drauf hast. Das kannst du bei diesen Mellis-Rucksäcken von Tactical Tailor, da ist das fast übertrieben. Aber ich finde das geil, dass du eben nicht diese riesigen Seitentaschen hast, sondern wo du Taschen hast, wo ich dann eben mein E-Tool oder mein Spaten zusammen mit noch einer Wasserflaschentasche reinpacke, habe mein Essenszeug, also alles, was ich zum Verpflegen brauche da drin, plus ein MRE und noch mein Heater zum Beispiel, mein Jetboil, dass ich die außen dran habe und das finde ich einfach, ich will das so haben. So. Und da wird es dünn, wenn ich das, also ich habe das jetzt bei meinem Sneagel gemerkt, den ich mag, so, aber der hat halt auch ganz klassisch, wie man es in Europa kennt, diese großen Seitentaschen, die man auch abnehmen kann, auch ein schönes Deckelfach, wo noch einiges reinpasst, was ich auch mag, auch mit schönen Details. Aber wie gesagt, eben nicht so. Ich musste trotzdem jedes Mal den Deckel aufmachen, um an meinen Scheiß zu kommen. Und das finde ich halt so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, eben nicht so cool. Obwohl der auch so einen Frontöffner hat, aber dann habe ich auch ganz gerne eben von außen noch so ein paar Taschen drauf.
Was mir jetzt ad hoc noch einfällt, ist Karimor SF. Die haben jetzt ein paar, was heißt jetzt? Ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Die haben jetzt einige Rucksäcke herausgebracht, also so in der 75 Liter, aber ich habe gerade die Homepage offen, auch in der 80 bis 130 Liter Klasse. Und ich glaube, die haben auch ein ziemlich heftiges Modell, das sie für Dänemark, für die dänische Armee konzipiert haben. Und das geht in die Richtung.
Ja, das gucke ich mir mal an. Karimor ist ein schöner Tipp. Ist halt die Frage, wie gut man das jetzt, ist auch britische Firma, ne?
Ja, aber ist, glaube ich, bei Reckon Company zum haben.
Okay, muss ich mal schauen. Aber da haben wir es schon angesprochen, V-Sport ist ja im Bushcraft-Bereich irgendwie so der Rucksack geworden. Obwohl die letztens auch mich mit einem Kameraden unterhalten, die sind in Polen tatsächlich noch deutlich günstiger, als man die jetzt hier bekommt. Mhm. Hier war ich überrascht, wie teuer die jetzt mittlerweile geworden sind. Ich hatte das Gefühl, vor so 1,5-2 Jahren war die gesamte Linie so noch relativ günstig und die werden jetzt halt auch schon, also ziehen die an im Preis, ja, aber sind immer noch wohl eine gute Qualität. Hast du von denen mal welche in der Hand?
Ja, du, einige. Mhm. Und du, ich habe sie ja auf der IWA gesehen. Also die Rucksäcke sind massiv gebaut. Die verwenden auch sehr gern das 1000er Cordura und nicht das 500er. Also wirklich,
macht's natürlich schwer, ne?
Macht es natürlich schwerer. Aber die Qualität und auch die Designs passen. Also mich wundert überhaupt nicht, dass die dermaßen beliebt sind. Mit den Preisen wundert es mich auch nicht. Du, generell gehen die Preise jetzt auf, weil einfach pandemiebedingt die ganze Supply Chain viel komplizierter geworden ist und Materialien generell viel teurer.
Ja, klar. Okay. Genau, V-Sport, also auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann hattest du 42 Tactical genannt, das waren aber...
414.
414, okay.
414. Ganz spannende Firma, ehemalige italienische SF-Typen, die eigentlich mehr auf Training und also Schießtraining getrimmt sind, aber die jetzt halt auch eigene Bekleidungslinien herausbringen für die professionellen Schützen, Sportschützen, aber auch Anoraks und Hardshells und ein sehr spannendes Plattenträgersystem, wo... Wie erkläre ich das am besten? Das ist eigentlich ganz spannend. Die eigentliche Platte ist in einem Stretch-Material drin und es sind rundherum so Anbringungsflächen und dort kannst du deine Pouches schon sowas wie auf einer vorgefertigten Gitterplatte dann einfach aufklippen.
Okay.
Also Degris ist so ähnlich wie Kydex oder einfach so Polymerverbundmaterial, bla 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 bla, ich bin kein Stofftechniker.
Ja, klar, aber
aber mit dem kannst du quasi so wie ein Lasercut Molly einfach ein Bändel machen, da setzt du die Pouches drauf und das Bändel gibst dann halt einfach auf den Plattenträger drauf. Und das hat einen Vorteil, dass wenn du jetzt der Loadout mit zwei, drei Schritten schnell ändern willst, kannst du das so machen. Dann hast du auch Platten, wo, keine Ahnung, drei Magazin-Pouches drauf hast, und der andere, wo nur Admin-Pouch oder sowas, und dann wechselst du das hin und her.
Ja, ja klar. Also schon, ja, klingt ganz spannend.
Genau. Italien ist da natürlich auch Sotgear. Mhm. Tactical also SOD, Armani, ne? SOD. Mhm. Die Barkas von denen, ach, so geil. Da habe ich mir jetzt noch einen in Bangkok Badlands geholt. Den haben sie scheinbar noch im Ladengeschäft gehabt und Unobtainium. Unobtainium. Dann sind wir bei Italien. Was haben wir noch gehabt? Tillac haben wir gehabt.
Also, bitte was?
Tillac.
Tillac, genau. Da sind wir bei Tschechien. Auch eine Firma, über die ich auf dich aufmerksam geworden bin. Eher so Outdoor-Sachen und die eben dieses Ventile haben. Also auch eine Art, also deren Version von ETA-Proof, wenn man das so nimmt. Ne? Mhm.
Ventile ist ja eigentlich das ursprüngliche britische Baumwollgewebe. ETA-Proof ist, glaube ich, die Schweizer Version davon. Also, bin mir jetzt nicht sicher, aber das Konzept ist dasselbe. Haben wir beim letzten Mal so geil drüber fachgesimpelt. Das ist so ein geniales Material. 100% Baumwolle, die feinsten Fasern, extrem dicht verwoben, so dass wenn Wasser drauf kommt, dass das Material dann anschwillt und dann für eine gewisse Zeit dann wirklich einen Nässeschutz bietet, aber bei gleichzeitiger Atmungsaktivität, wie man sie nur von Baumwolle kennt, also wirklich geil.
Und halt eben nicht, wenn man da dran denkt, so naja, Baumwolle, dicht gewebt, also aber nicht so zeltbahnig, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern eher so ein wirklich geschmeidiger, toller Stoff. Ne? Also,
definitiv.
Genau. Und wir sind drauf gekommen, weil die neue Jacke, ich habe dir dann auch gleich nochmal also mir nachgeguckt, die neue Jacke von UF Pro eben aus dem Material ist. Und das ist ja auch so, also dieser Schritt zurück nach vorn, wenn ich mir überlege, aus dem Material einen geilen Smog, ne, dann habe ich doch alles, was ich will. Ich habe meine Atmungsaktivität, also ich muss nicht irgendwie mir Sorgen machen, dass ich nach 3 Metern anfange zu ölen wie ein Schwein und bin aber trotzdem auf dem Marsch, also wenn ich, ne, also
du, ich habe den M2 Barker von UF Pro jetzt gerade voriges Wochenende an einer Wanderung zum ersten Mal wirklich ausprobiert.
Das ist eine Frechheit, dass du den hast. Ich raste aus.
Absolut geiles Teil. Absolut geiles Teil. Von den Taschen her so konzipiert, dass genau der Beckengurt zwischen den unteren und den Brusttaschen ist.
Geil. Und haben auch diese Wilderer-Tasche
hinten. Wilderer-Tasche ist drin, ja. Geil. Es ist auch die Innenorganisation bei den Taschen ziemlich cool. Das heißt, du hast bei den Brusttaschen drin Gurtschlaufen, so elastisches und Anbringungspunkte. Also absolut schön gefertigt. Das Einzige, was mich stört, ist, es sind ja diese Airbags drin, also diese...
Ach, dass das so polstert,
diese,
ne?
Diese Polster. Die Rückenpolsterung kann man herausnehmen, bei den Schultern nicht.
Ja.
Und das, man, es ist zwar extrem angenehm, gerade wenn man einen Rucksack tragt, und ich habe das gerade wieder am Wochenende gemerkt, aber ich sage jetzt mal so, wenn man einfach nur so unterwegs sein will und die Jacke ja klein zusammenpacken will, dann hätte ich schon gern die Option, dass man sie ausgibt. Und auch fürs Waschen zum Beispiel.
Ja, klar. Ja,
Und das geht halt bei den Schulterpolstern halt.
Also finde ich, das wird das neue Softshell, wenn es das nicht schon ist. Ne? Eben dieses, also dass man Wetterbeständigkeit, winddicht hat und trotzdem halt eine enorme Atmungsaktivität. Und das ist, ja, wie gesagt, also ein Smog aus dem Material oder vielleicht auch die Jacke und alle Probleme, die man auch taktisch hat, sind gelöst, weil klar schwitzt man da durch irgendwie so, man ölt halt immer, aber wenn es halt regnet, bin ich halt trotzdem nicht direkt klatschnass, super geil. Also ja, macht Bock auf mehr. So, in Tschechien hast du noch gesagt, CZ ist klar oder CZ4M, ne?
Genau.
Dann hattest du DevTex erwähnt, habe ich schon wieder vergessen. Was war das?
Ja, DevTex, deutsche Firma von Avostaya und Black Lion Gear, die jetzt quasi den taktischen Markt erkunden. Plattenträger, Lasercut, Füllpouches, die Bauchtaschen, die es eh schon von Black Lion Gear gibt. Und teilweise sehr innovative Sachen und sehr coole Sachen, und die kann man sich auf jeden Fall anschauen. Also die haben waren auch auf der Enfostec zum allerersten Mal und waren eher sehr gut besucht und haben auch dann mit Material von Phantom Leaf dann ein ziemlich cooles Helmnetz gemacht. Also ja, sind cool. Ziemlich coole Jungs, kann man nichts sagen.
Sehr schön. Genau, und dann, du hast beim letzten Mal liebevoll genannt, das deutsche Arcteryx, quasi Arcteryx Leaf, die Jungs von DNS Alpha, die ich eigentlich so eher im Kopf hatte für Merino, hochwertige Merino-Sachen, und die jetzt aber auch so eine Nässe-Schutzjacke KSK oder halt wieder Special Forces, Ultra irgendwas, Seals, Death Crew, aber halt auch in Flecktarn, auch in diesem, auch in im guten Flecktarn, sage ich mal, hochwertige Jacken und halt auch preislich extrem, also schon in dem Level Arcteryx tatsächlich liegen, ne? Also schon Gucci-Gear.
Ja, das passt zeitlich eh zusammen, weil ich gerade gesehen habe, dass es bei Deckwork dieses Limited Edition gibt. Sehr coole Sachen haben.
Hast du die mal an der Hand?
Ich habe sie nur auf der Enforce-Deck gesehen. Anprobiert habe ich es nicht, aber ich habe sie mal genauer angeschaut. Ich sage jetzt mal von der Verarbeitung nicht schlecht. Da fehlt sich überhaupt nichts. Was ich spannend finde, weil ich es dann noch ein bisschen genauer nachgelesen habe, für die Uniformen verwenden sie von Cordura flammenhemmendes Nylonmaterial. Und das ist ein ziemlich spannendes Ripstop, das sich echt so wie Nyko anfühlt.
Ja.
Aber halt mit dem Vorteil, dass es halt flammenhemmender ist als normales Nyko. Und mit dem starten es scheinbar wirklich auch schon Spezialeinheiten aus. Und das ist eigentlich ziemlich innovativ und finde ich ziemlich cool. Ansonsten Hardshells, Softshells, Loftjacken, also, aber wie wir schon gesagt haben, vom Corporate Design her schaut es halt so aus, als ob sie die nächsten Arcteryx halt einfach nur auf europäisch sein wollen.
Ja, also die DNS Alpha Gore-Tex Jacke, 599 Euro, meine Damen und Herren. Tja. Aber da kann man sich auch gleich für 319 Euro noch die Hose dazu holen. Also, da sind wir schon in dem Bereich Cry und Arcteryx tatsächlich. Ich bin ja immer noch heiß irgendwie, weil ich das auch mal gehört habe. Stichwort Arcteryx, diese Tweef-Hosen. Es ist ja eher ein Softshell-Material. Irgendwie habe ich da Bock drauf. Aber gut, wir schweifen ab, wir sind bei Europa.
Ja.
ND-Textil, sehr, sehr gute Gurtnäher, sage ich immer, die auch innovative Systeme einfach entwickelt haben, was ich immer ganz cool finde, wenn du wirklich, also so Abseilsysteme, die du auch schnell verpacken kannst und du trotzdem safe bist, fände ich bei ND-Textil immer ganz geil. Lindenhoff haben wir schon erwähnt und auch Leo Köhler, da habe ich immer so Bauchschmerzen, weil also, weil es irgendwie sind Leo Köhler Klamotten dann doch irgendwie gefühlt von gestern, wobei ich die, ich habe diese, die Feldbluse mit den großen Taschen, die ist schon cool, also die trage ich schon gerne, aber hat halt immer so den Muff von gestern, also auch die Smocks, ne, das sind halt Arktis-Kopien, schon immer gewesen, so, ne.
Also die, ja. die Leo Köhler Smocks mag ich, also das sind so ein paar von den wenigen, die mir wirklich gut passen, weil ich halt relativ lange Arme habe.
Ja.
Das Coole bei Leo Köhler ist halt, wenn man irgendein Kamo-Muster sucht oder will, genau. Leo Köhler hat das so wahrscheinlich 80-90%.
Ja,
das ist also die haben da nie Berührungsängste gehabt. Und man, das Neueste und Modernste ist es halt nicht. Also sie versuchen zwar immer wieder so ein paar Produkte auf den Markt zu bringen, aber ich glaube, von den neuesten Sachen hat sich jetzt eigentlich echt nur die Explorer-Hose irgendwie gehalten.
Ja, stimmt. Aber die ich habe die jetzt auch, weil ich suche gerade tatsächlich noch eine Flecktarnhose und hey, irgendwie, Leo Köhler macht mich halt auch nicht an, ne? Also das ist halt so, wenn ich das schon höre, da...
Ja, dann hol da eine von Arktis.
Ja, genau. Stimmt, die haben jetzt auch Flecktarn, aha. Genau, aber da haben wir es wieder mit den Briten und Importieren. Das finde ich immer, wie gesagt, das ist immer, finde ich immer schade.
Wobei, wenn du bei Arktis direkt bestellst und da kann ich mir jetzt irren, aber ich habe es zumindest auf der Homepage gesehen, die ziehen die Mehrwertsteuer ab. Das heißt, wenn du dann da den Zoll wieder abgibst, du kommst dann zumindest auf null wieder raus.
Ah, okay, siehst du, das ist doch schon mal eine gute Info. Weil das ist tatsächlich was, eben auch durch Red Bull Tactical habe ich jetzt in letzter Zeit
viel mehr Bock auf. Und Recon Company hat
Und Recon, genau. Habe ich viel mehr Bock auf irgendwie britische Sachen und bei ganz vielen Sachen ist halt durch den Brexit, kriegt man die einfach nicht mehr so gut wie es vor ein paar Jahren.
Ja, der Brexit hat mir ziemlich zum Fluchen gebracht, jetzt ein paar Mal. Also.
Ja, denke ich mir, ne? Also ärgerlich. Gut. Österreich, Corinthia haben wir. Und wer kommt aus Kärnten? Genau. Corinthia, aber wie die sich auch durchgesetzt haben, muss ich ja auch sagen. Also ich weiß, als ich raus bin aus der Bundeswehr, sagen wir mal so 2013, so, da war schon Corinthia gut. So, das war so, da wusste man, wenn man es warm halten will, Corinthia hatte sich aber da erst entwickelt und mittlerweile ist ja, was Loft angeht und Schlafsäcke, sind die einfach number one.
Du, im Endeffekt, Carinthia und Snugpack sind die zwei Firmen, die die ganze Welt mit Schlafsäcken im Armeebereich ausrüsten. So. Ist ein absoluter Wahnsinn.
Muss ich auch sagen. Und also schon super. Also finde ich auch stark, dass es geht. Dann hattest du mich draufgebracht auf Novorich, eher eine Software-Schmiede. Die sich aber auch tatsächlich um das Thema Tarnmuster ganz gut bemühen, ne?
Ja, also das ist insofern spannend, weil ich habe gar nicht gewusst, wie riesig Novorich als Firma ist. Also die haben an die 50 Mitarbeiter. Also das ist, für mich war das immer nur so eine Einzelperson. Aber die haben jetzt ein eigenes Textildepartement, bringen seit... seit kurzem jetzt ein Tarnmuster, außer das Tiger Strap inspiriert ist, aber auf so vielen verschiedenen Ebenen doch wieder eigenständig, weil es Makrofotografie inkorporiert, weil es viel mehr Ebenen als Tiger Strap hat, weil es allein von der Farbgebung her anders ist. Ich bin jetzt eh schon gespannt, weil jetzt kommt langsam das Grün wieder heraus. Jetzt kann ich endlich die Uniform, die ich von dem Tarnmuster habe, zum ausprobieren. Und das kommt dann eher ein Review.
Sehr schön.
Aber die haben auch extrem coole und innovative Sachen, wenn es um Plattenträger oder so geht. Also das ist ziemlich cool.
Ist halt Software angelehnt, aber von der Qualität her nehmen die sich mittlerweile nicht mehr viel. Ne?
Du eh nicht. Und ich sage jetzt mal so, sobald die beschließen, das Ganze dann mit echten Cordura zu machen,
ja,
hast du da von der Qualität her was wie Lindenhof.
Genau.
Also.
Und damit beenden wir das Thema europäische Firmen und IVA und gehen über, da hatten wir uns das letzte Mal schon ein bisschen nicht verschnackt, wir haben schön gesprochen und das möchte ich jetzt einfach nochmal machen, weil dein Blog ja sich auch im Wesentlichen dadurch auszeichnet, dass er einfach, dass du dich einfach mit Tarnmustern und im Schwerpunkt mit Pencott beschäftigst und halt da auch hervorragende Reviews mit sehr, sehr guten Bildern machst. 2013 hat das nicht angefangen, aber da hat es sich in dem Blog niedergeschlagen. Genau, und da jetzt nochmal die Frage, wie kam es zu deiner Leidenschaft für Tarnmuster? Und es hat mit Pencott angefangen, ne?
Ich brauche es dir nicht sagen. Ich glaube, wir sind ja in der Community haben wir alle sehr früh schon Berührungspunkte mit Camo gehabt. Und ich bin als Teenager in Tarnhosen herumgerannt und wir haben im Wald Verstecken gespielt und war halt immer eine Faszination.
Ja.
Und ich habe dann 2000... Was habe ich beim letzten Mal gesagt? Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. 2011 oder so habe ich auf Soldier Systems Daily zum ersten Mal die Pencott-Sachen gesehen. Genau, bin dann in die Facebook-Gruppe von High Definition / Pencott gegangen, habe mit denen zum Austauschen angefangen und habe mir dann irgendwann einmal so zwei Stoffproben organisiert, einmal Badlands und einmal Green Zone. Und man, das war damals eh schon schwer genug für mich, weil so einfach den eigenen Stoff kriegen und dann aus den USA her bestellen, also mühsam für einen armen Studenten. Jedenfalls, ich bin dann halt irgendwann einmal mit dem Stück Stoff durch den Wald spaziert und habe es an alle möglichen Stellen hingelegt und das war einfach das erste Muster, das ich gekannt habe, das einfach so effektiv funktioniert, wie so bevor bis dahin noch nie gesehen habe. Und ich habe es beim letzten Mal schon erzählt, dieses legendäre Foto von meinem Golden Retriever, den ich einfach nur im Wald hingesetzt habe und dann das Tuch drüber und plötzlich war nur noch der Kopf zum Sehen. Und ja, das ist so ein geniales Foto, dass ich habe ich mir, sogar ausgedruckt und hängt bei mir.
Ja, geil. Ah, schön, das ist
gerade. Das sind nur Spiegelungen, gell?
Ja. Aber das ist schon mega. Also, es ist ja so, Tarnung ist ja eben, na, so bringen wir es mal bei, ist eben nicht nur der Anzug, sondern Tarnung ist auch Reflexion, ist Form vor allen Dingen. Und tatsächlich schafft es Pencott mit seiner, also die Art, wie es gemacht ist, ne? Du hast ja jetzt schon ein bisschen was gesagt, dass man einfach wirklich mit seiner Umgebung eben auch im Nestbereich, aber auch eben weiter weg verschwimmt. Also das ist ja immer so die Herausforderung, viele Tarnmuster funktionieren auf die Fernung oder viele funktionieren auch auf die Nähe, aber je weiter man die weggehen, desto mehr werden die zu einem Klumpen und das ist eben bei Pencott nicht so. Und so ist die Faszination sozusagen, also für dieses Tarnmuster dann, also das war dann auch so der Startschuss für den Blog so im Wesentlichen, ne?
Den Blog habe ich sowieso schon gehabt, aber mit Pencott habe ich dann irgendwie angefangen, diese Tarnmustervergleiche zu machen. Mhm. Also, dass ich wirklich geschaut habe, wo funktioniert was, was funktioniert besser, was funktioniert an welcher Stelle. Mhm. Und nachdem ich halt einfach ein Nerd bin und einfach Wissenschaftler, habe ich das Ganze halt auf einer komparativen Art und Weise irgendwie aufgebaut und habe halt geschaut, okay, ich fotografiere das immer an denselben Stellen, in denselben Positionen und vor allem auch mit derselben Brennweite von der Kamera. Einfach, dass man einerseits den einen vergleichbaren Effekt hat und andererseits, das muss ich jetzt noch dazu erwähnen, diese 35 mm Brennweite beim Objektiv entsprechen so ungefähr dem, was das menschliche Auge sieht. Weil alles, was unter 35 ist, das ist dann Weitwinkel, das heißt, alles wirkt verzerrt und kleiner, aber 35, je nachdem wie der Crop-Faktor ist von der Kamera, aber 35 bis 50 Millimeter Brennweite, das ist also so, wie du es sehen würdest.
Ja, ja, ja.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel am Block ein Foto mit dieser 35 mm Brennweite habe, dann weißt du, okay, auf die Distanz würdest du das genau so sehen.
Und also, nicht, dass wir das schon wüssten, aber jetzt kommt wirklich der Nerd raus. Ne? Aber finde ich super, dass du dir genau diese Gedanken gemacht hast, um zu sehen, okay, wie kann ich da das Ideale dann rausholen tatsächlich.
Ja, ne? Und das Nächste, was ich halt mache, ich bearbeite die Fotos nicht. Das sind alles RAW-Fotos, die im Endeffekt dann nur, also im Endeffekt, ich exportiere sie halt auf JPEG. Aber es sind keine Filter drüber, es ist nicht nachbearbeitet, es ist das rohe Datenmaterial, was die Kamera auffängt. Und das ist halt etwas, was du sonst nicht hast, weil gerade im ganzen Marketing von den verschiedenen Tarnmusterfirmen ist es natürlich das Tarnmuster immer an der idealen Stelle und es ist oft auch mit einem Color Grading oder irgendeinem Filter so bearbeitet, dass es natürlich ideal ausschaut. Und deshalb haben die meisten Menschen dann halt auch die falsche Wahrnehmung, dass man mit diesem oder jenem Tarnmuster dann so quasi à la Predator einfach im Wald verschwindet.
Ja, also ganz, ganz spannendes Thema. Und es ist ja auch so, ich habe mir nochmal das Vergnügen gemacht und das Buch rausgeholt, was ich das letzte Mal schon hatte, weil mich was interessiert hat. Und zwar ist das Buch der Tarnung, Tim Newark, Quentin Newark und Dr. J.F. Borsarello. Ja. Das Buch habe ich mir damals vom Munde abgespart, es hat 50 Mark gekostet. Und hat halt auch so ein Flecktarneinband, das sah schon immer cool aus und so. Mal, bloß mal so, du wirst es auch erkennen, so sieht das aus ohne den Einband. Ne? Also diese klassische
Erste Weltkrieg. Das Dessel?
Ja, so, sozusagen, also einfach so diese Erste Weltkrieg-Tarnung bei Schiffen wurde die oft angewendet. Ne? Und was mir aufgefallen ist, das ist von, wenn ich das Impressum richtig, von 94, das schon nachgeschaut, ne? 97 erschienen. Und ich habe vorhin mal gezählt, das Buch ist in drei Teile aufgeteilt. Zum einen die Geschichte, dann verschiedene Tarnmuster. Ich schreibe hier klassische Tarnmuster und dann nochmal einen Katalog. Und die klassischen Tarnmuster waren 50 Stück. Das klingt viel, ist aber letzten Endes das, was die Amerikaner in den letzten 10 Jahren eingeführt haben. So, ganz stark übertrieben. Aber das waren tatsächlich so die klassischen Tarnmuster bis dahin. Und ich will nicht sagen, das war's, weil es gab immer Unterschiede, aber es waren dann meistens Variationen vom Woodland, Variationen von Tiger Stripe, Variationen von einem Flecktarn, Variationen von einem Bushstroke, Variationen vom DPM und das war's im Wesentlichen. So, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfassen
darf. Ja, Woodland ist das am meisten kopierte Tarnmuster.
Das was?
Das am meisten kopierte Tarnmuster.
Welches?
Woodland.
Woodland, ja, ne, logisch, ja. Also, und ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten 20 Jahren das explodiert ist. Dass jede Firma sich ein eigenes Tarnmuster macht, das natürlich auch mit der zivilen Nutzung, also den Einfluss in der Mode, den gab es auch schon immer. Ich habe letztens irgendwie Videos gesehen von East 17. Die Jüngeren von euch, guckt einfach mal nach und googelt East 17, die damals in diesem Urban Camo, also Woodland in schwarz-weiß-grau rumgelaufen sind und ich fand das damals mega geil und fand das super und also das war schon immer so und das ist aber so extrem explodiert ist. Also wenn ich mir überlege, dass bis vor kurzem, mittlerweile steigen die ja um auf Scorpion, aber dass die Amerikaner jede Teilstreitkraft eine eigene Tarnung hatte. Wahnsinn, was das an Ressourcen sind. Ne?
Ja, du, allein das ist die ganze Sache mit dem mit dem UCB, mit diesen Universal Camouflage Pattern, die haben ja Milliarden verharzt.
Ja, aber ey, und ich will nicht wissen, wie viele Leute draufgegangen sind, weil der Taliban gesagt hat, oh grau, na super, bam. Also
ja, lachen darf man gar nicht drüber.
Nee, es ist eine Katastrophe. Wobei, das war ja auch so ein Ding, man ist ja bis vor Afghanistan immer davon ausgegangen, so ja, der Krieg findet urban statt und dieses Grau hat sicher eine Bewandtnis, wenn ich in New York durch die Straßen ziehe. Aber halt auch in Afghanistan ist ja auch grau, so, ja, aber eben anders grau. So. Und da ergibt das schon keinen Sinn. Aber das will ich damit sagen, dass das unfassbar ein fast unübersichtlicher Markt ist und eben Pencott dann eben auch mit seinen verschiedenen Varianten, ATEX mit verschiedensten Varianten.
Kryptek.
Kryptek mit verschiedensten Varianten. Also, ja. Also was es da alles gibt und gefühlt gerade bei Kryptek irgendwie noch in 5 Variationen, in Arid mit leicht feuchten Gebieten, in Tropen mit trockenen
Gebieten. Dann die Jägerversion in Leuchtorange.
Ja genau, dann ganz genau. Ja. und vom zivilen Markt reden wir noch nicht mal mit diesen ganzen Realtree-Geschichten und so. Also das ist schon echt enorm und finde das sehr, sehr spannend, wo sich das hinentwickelt hat. Aber gerade deswegen natürlich auch ein spannendes Feld, um sich da auszuprobieren. Aber um konkret zu werden, du bist nach wie vor der Meinung, Pencott ist das beste, das effektivste Tarnmuster, wenn ich mal so fragen darf?
Puh. Da würde ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen. Hängt natürlich davon ab, wo du was einsetzen willst. Also das ist jetzt einmal der Kaviat.
Mach es mal einfach. Mitteleuropäischer Wald, welches ist das beste Tarnmuster? Im Sommer.
Also ich würde sagen, Pencott Green Zone, dicht gefolgt von Phantom Leaf Wasp Z3A. Also Phantom Leaf und Pencott sind meiner Meinung nach die zwei Tarnmuster, die im Moment sicherlich am effektivsten sind und wo man die besten Möglichkeiten hat, ein Tarnmuster mit der Farbgebung zu finden, das auf die individuellen Bedürfnisse irgendwie getrimmt ist. Weil das sind auch die einzigen Firmen, die wirklich urbane Tarnmuster zur Verfügung stellen im Moment zum Beispiel.
Ja, okay. Also, aber das ist ja genau der Punkt. So, ich glaube, es ist, und das ist halt das Geniale am letzten Endes am Multicam, oder auch am Scorpion, ist, dass das eben in verschiedensten Varianten gut funktioniert, anstatt an einer Variante perfekt zu sein. Wohingegen du guckst skeptisch, aber wohingegen eben sowas wie die Pencotts oder auch die Kryptecs oder ATEX schon sehr festgelegt sind. Ne?
Du, Multicam als Tarnmuster ist nicht schlecht. Also das war damals bahnbrechend und es war ja im Endeffekt immer der Plan, dass sie einfach ein Muster haben, das überall gut, aber nicht perfekt tarnt, weil sie muss man einen Kompromiss finden. Und ich finde, den Job macht es eigentlich verdammt gut. Ich finde es ästhetisch auch extrem schön.
Ja,
na
klar. Also das,
Man Multicam Tropic und Multicam Black sowieso. Also das sind zwei Muster, die Fashion-Camo schlechthin sind. Das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern es sind einfach geniale Tarnmuster, ästhetisch gesehen.
Genau. Und das ist nicht zu verwechseln. Und gerade bei militärischen Uniform sein, ist eben Tarnung natürlich ein relevanter Teil, aber ist halt nicht das Einzige, sondern da geht es auch darum, eine große Menge von Menschen damit auszustatten und eben doch in einem gewissen Art und Weise Uniform auszusehen und auch als Kommandant zum Beispiel erkennen zu sein. Also
ja, und das ist eher der springende Punkt. Also IFF, Identification Friendly Foe, ist halt wirklich wichtig. Das unterschätzen die meisten Leute. Im Endeffekt dann auch, wenn man einen Soldaten auf 100 Meter sieht, und wenn man halt wirklich sieht, man muss halt wissen, ist das einer von den eigenen Kräften oder ist das andere?
Ganz genau. Ja, du hattest eine Umfrage gestartet, welches das nächste Trend-Tarnmuster sein wird. Und ich weiß noch, was ich geschrieben habe, aber auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Also die Historie ist ja so ein bisschen, irgendwie in den letzten Jahren war Woodland M81 ist wiedergekommen, unter anderem
genau, einfach dadurch, dann Rhodesian Brushstroke.
Genau,
Rhodesian
Brushstroke.
Dann war das dann Desert Night Camo.
Desert Night Camo. Das sind so Sachen, die kamen immer mal wieder auf. So Tiger Stripe hatte ich auch irgendwie vorletztes Jahr habe ich irgendwo auch oft, ach so, da gab es auch so geile Fotos von irgendwelchen Special Forces auf einer Übung tatsächlich, die original sich aber natürlich von Cry Precision Tiger Stripe Klamotten haben anfertigen lassen, um nochmal so ein bisschen Retro-Charme reinzubringen. Und das sah so geil aus, wo ich dachte, ah, das wird der nächste Trend. Und habe direkt nach Badehosen in Tiger Stripe geguckt, ne, wie es halt ist. genau, und meine Vermutung war, oder eine Vermutung von mir war, dass Strichtarn wiederkommt. Ja. Und da hast du schon gesagt, jawohl, das könnte durchaus sein, ne?
Naja, weil das war ja die große Diskussion auf der EVE und der Enfastec mit den einschlägigen Firmen. Und da haben wir gesagt, ja, dieses Jahr ist halt definitiv Tiger Stripe, weil die ganzen Firmen jetzt halt drauf anspringen. Und dann gesagt, ja, ich bin eh schon gespannt, was nächstes Jahr kommen wird. Und dann hat einer zu mir gesagt, ja, du, das haben wir schon beschlossen. Die machen aber übrigens keine Bekleidung, nur jetzt einmal so wohlgemerkt. Die machen andere Sachen. Sind aber ziemlich, ich sage jetzt mal, ziemliche Trendsetter, weil sie einfach ziemlich coole Platzhirsche sind im Moment. Die haben gesagt, ja, nächstes Jahr kommt dann DDR-Strich dann. Die Uniformen haben wir schon gemacht und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Marketing.
Geil, also auch krass, es gibt ein Video von Garen Thumb, wie er damit rumläuft und so, also mit so einer alten NVA-Jacke, die ja heute findet man die kaum noch in vernünftigen Größen, finde ich cool und habe tatsächlich auch beim so Surfen durch ein Netz ist mir auf einmal aufgefallen, irgendwie so Skater-Klamotten, so wirklich diese Bucket-Hats in Einstrich, Keinstrich oder irgendwelche T-Shirts mit einem Skater-Logo drauf.
Du, vor 10 Jahren hat H&M eine Kinderkollektion in dem Darnmuster gehabt.
Rat mal, wessen Sohn so eine Jacke hat. habe aber nicht ich gekauft, sondern meine Frau. Und tatsächlich, also, ja, schon cool. Also, hätte mich auch vor 10 Jahren in Scheiß interessiert. Da hatte ich so, ey, geht mir weg. Ich habe noch hier eine Zeltbahn und so. Aber mittlerweile, weil die halt auch die NVA-Uniform irgendwie so weit voraus, also nein, ich will gar nicht sagen, dass sie so geil war, aber halt schon mit so Oberarmtaschen, innen mit so einer Makarov-Tasche, wo du direkt die Pistole reinstecken konntest, so irgendwie so schräg aufgesetzte Taschen, das ist ja im Vergleich zu den Bundeswehrklamotten Atomphysik gewesen. So, ne? also
du, es sind ganz simple Sachen. Es sind doch gute Sachen entwickelt worden. Mhm. Aber was ich ja spannend finde, wir sind ja diese alten Tarnmuster nur in diesen alten Schnitten gewohnt und dementsprechend wirkt alles irgendwie verstaubt. Und
aber wenn du das jetzt in so eine geile Feldbluse reinpackst.
Genau, ne? Und wenn das jetzt dann plötzlich, wie du früher gesagt hast, die Tiger Stripe Sachen in Cry Precision Hosen, wenn du, also wie gesehen habt, wie Woodland ausschauen kann, wenn du das in einer Combat Band eine tust, in der Gescheite. Hey, ich will gar nicht wissen, wie der österreichische Fleckerlteppich in so einer Hose ausschauen wird.
Ja, ey, das ist so, oh Gott, ey, das ist, ja, also schon super. Also, ja, ihr merkt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die wenigen, die es gibt, also von den Zuhörerinnen, das ist schon, da ist schon auch Leidenschaft mit drin und das ist ganz oft so bei Mode.
Ja, du, Camo ist, aber jetzt habe ich dich unterbrochen, bitte.
Nein, erzähl,
Camo ist. Camo ist einfach Fashion und es ist in den letzten Jahren einfach viel mehr in den Fashion-Bereich eine. Wenn ich mir anschaue, Carhartt hat jedes Jahr unterschiedliche Camos gehabt. Mittlerweile machen sie eigene Camo-Kreationen. Mhm. G-Star Raw hat 2017, glaube ich, das war eine Kollektion mit dem Pharrell Williams. Fünf aktuelle Tarnmuster, da war das Alpenflasch, das Schweizer, das Woodland und noch andere dabei. Ich bin in G-Star Raw Shop eine und habe gedacht, ich bin in einem Army Shop.
Vans,
Vans sowieso.
AR2 oder so, ja, Wahnsinn.
Burton. Burton ja. verwendet für seine Rucksäcke teilweise Tarnmuster, die ich als Historiker sehr problematisch finde.
Also. Aber auch der Trend wird kommen.
Ja, aber
wenn es die Amis machen, ey, dann haben wir einen Persilschein.
Genau. Du, ey, ja. Also ich warte eigentlich echt nur noch auf den Tag, wo dann plötzlich die ganzen Wehrmachtstarnmuster salonfähig
ja.
werden.
Ja, klar, ne? Das wird kommen. Peini. Jetzt die Technik, ich bete zu Gott, aber wir haben ja auch unsere Backup-Systeme. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Nochmal. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir gesprochen haben.
Ja, definitiv.
Sag ich jetzt einfach mal. Würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Ja, das hat Spaß gemacht und für alle, die bis jetzt zugehört haben, der Gruß geht besonders an euch raus, weil ihr genau solche Freaks und Nerds seid, wie wir es sind.
Wie lange reden wir jetzt überhaupt schon?
Ach, 1,5 Stunden, easy. Das ist alles gut, ja. Also für die Pendler unter euch genau die richtige Länge. Checkt Pine Survey aus, auch den Link packe ich mit in die Shownotes. Und lasst ein Like da, unterstützt bei Patreon, wenn es geht. Und lasst einfach Liebe da für den guten David, der seine Arbeit tatsächlich seinesgleichen sucht und einfach die Qualität hervorragend ist.
Du, danke.
Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund und wir sehen uns. Du hast noch was, bitte.
Ich habe noch was, weil wir es beim letzten Mal angesprochen haben. Eric Larsen, Camouflage, der Buchtipp. Yes.
Ja, genau. Auch das packe ich in die Shownotes.
Ja.
Rat mal, wer das schon vorbestellt hat.
Ich auch.
Super geil.
Ganz kurzer Kontext. Akademischer Hintergrund von dem Typen, legit. Der Typ ist einer von den Köpfen hinter Camopedia, der Wikipedia zu Camo-Mustern, bringen jetzt ein Tarnmuster heraus über die letzten Jahre. Und wenn man sich anschaut, wie schnell so eine Bücher vergriffen sind und wie teuer sie dann in 5 Jahren oder so sind, also definitive Kaufempfehlung von meiner Seite.
Sehr, sehr gut.
Ich krieg dafür nichts.
Nee, aber es ist gut, genau so was wollen wir haben und das ist wirklich ein super Tipp. Also, genau, dann nochmal vielen Dank für euch da draußen. Bleibt gesund, bleibt prepared, macht gute Sachen, geht raus und genießt und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön, ciao.